Und wenn wir den Leuten mehr Raum geben, um es einfacher zu gestalten, ich glaube, dann werden wir auch zum Beispiel das Arztversorgerproblematik in die zweite und in die dritte Säule in Deutschland besser lösen können, weil so komplex ist es eigentlich nicht. Wir machen es teilweise sehr komplex und wir sollen es einfach einfach machen.
Bonjour, gute Woche und guten Tag. Wenn ein Holländer für einen französischen Konzern den deutschen Markt verantwortet, was kommt dabei heraus? Christian Pelles würde wohl sagen, eine explosive Wachstumsstory. Er ist seit 2021 Deutschlandchef von Europas größtem Asset-Manager Amundi. In nur 5 Jahren hat er das verwaltete Vermögen beinahe verdreifacht, von 64 auf 160 Milliarden Euro. Im Podcast sprechen wir über den Amundi-Plan, mit dem weitere 300 Milliarden eingesammelt werden sollen. Und auch über das größer werdende Thema White-Label-ETFs. Außerdem hat der Bundestag am 5. Dezember das sogenannte Rentenpaket der Bundesregierung beschlossen. Und wir sprachen im Anschluss über die Altersvorsorgelücke als größte Chance der Branche. Und am Ende stellt Christian eine Frage, die in der komplizierten Finanzwelt geradezu revolutionär klingt. Können wir das nicht einfach mal einfacher machen? Hören Sie nun Christian Pelles bei The Portfolio People. Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los. Christian, schön, dass du heute erstmals vorbeischaust. Ein neuer Strategieplan ist ja da bei euch und der liest sich jetzt nicht gerade wie leichte Kost, eher wie so ein ambitionierter Aufschlag für die nächsten Jahre. Und deshalb freue ich mich jetzt auch sehr auf das Gespräch. Insofern lass uns auch mal direkt einsteigen. Du bist ja jetzt seit bald 5 Jahren schon an der Spitze von Amundi Deutschland. Wenn du da mal zurückschaust, welche Entscheidung war denn für dich rückblickend so die wichtigste, damit Amundi heute dasteht, wo es steht?
Ich glaube, ich habe in die 5 Jahre viel erlebt. Angefangen bin ich in Corona-Zeit. Das war nicht einfach. Wir hatten damals kleine 65, 64 Milliarden Euro unter Verwaltung. Man konnte damals auch die Kunden nicht besuchen. Und wir sind angefangen mit einem Brief zu schreiben an 200 CEOs in Deutschland von Banken, Pensionskasse und zum Termin eingeladen. Und ja, online ging das ziemlich einfach und auch viele Gespräche geführt. Und nachher haben wir die Gespräche persönlich übernommen. Das war gut, um in den Markt reinzukommen, für mich, aber auch für das Brand Amundi, ja, deutlicher im Markt zu bekommen. Zweitens haben wir beschlossen, dass wir auch in der Politik mehr machen müssen. Wir müssen uns deutliche Zeichen, wenn es geht über Änderungen, potenzielle Änderungen, was das für Amundi bedeuten könnte. Und wenn wir dann reden über Altersvorsorge, was natürlich seit Jahren schon alle Mund ist, aber was wir eigentlich hier in Deutschland schon seit 5 Jahren spielen, das war dann für uns auch ein wichtiges Thema. Und ich glaube, das ist das wichtigste Thema, wenn es geht über Wachstum in den Asset-Management-Bereich.
Über Altersvorsorge reden wir später auch noch mal ein bisschen, noch mal so auf deine Rolle jetzt bei Amundi. Fühlst du dich da heute eher als Gestalter oder als Verwalter von so einer sehr großen Organisation?
Ja, gute Frage. Gestalter, das mag ich auch gerne und das tun wir auch. Ich glaube, meine Rolle ist ungefähr die Hälfte durchschnittlich natürlich im Büro. Die andere Hälfte ist außerhalb. Das ist entweder beim Kunde, das ist entweder in Berlin bei der Politik oder auf Veranstaltungen, um den Brand Amundi in Deutschland größer zu machen, deutlicher zu machen und auch die Nachrichten, die wir haben, weiterzugeben an Kunden, Investoren, B2B, B2C und wie gesagt auch an der Politik.
Wenn du sagst, die Marke Amundi größer machen, also gab es so einen Moment, an dem du jetzt erstmals dachtest, so jetzt werden wir im Markt irgendwie als Schwergewicht wirklich mehr wahrgenommen, also nicht nur ein Anbieter unter vielen, sondern wirklich Top-Europa-Player?
Ja, ich glaube, vieles hat damit zu tun gehabt, als wir Lyxor gekauft haben. Das war natürlich groß für uns in Frankreich, aber auch war es groß hier in Deutschland und das hat uns sehr im deutschen Markt geholfen. Es war die Assets, kleine 20 Milliarden im passiven Bereich, was zu uns gekommen ist und es war damit auch die unterliegende Kunde, die damit irgendwann dann ein Amundi-Produkt in Hand hält.
Um den Zugriff zu den ETF-Kunden zu haben.
Ja, und dann haben sie plötzlich Amundi kennengelernt, was sie vorher noch nicht so kannte. Und das hat uns natürlich geholfen in der Brand-Awareness, in der Allgemeinheit, aber dann auch die Tatsache, dass wir die größte europäische Asset-Manager sind, der größte europäische ETF-Anbieter sind. Wow, plötzlich ist das Großsein trotzdem wichtig.
Als wir vor 1,5 Jahren gesprochen haben, da warst du ein bisschen länger als 3 Jahre als Amundi-Chef tätig. Da hast du auch schon relativ ehrgeizige Wachstumspläne skizziert. Was ist denn seitdem, würdest du sagen, genauso gekommen wie geplant? Und wo hast du dich vielleicht geirrt?
Naja, wir sind natürlich in unserer Branche momentan auch geholfen durch die positiven Markteffekte, was natürlich auch für sehr positive Flows sorgt bei uns in jedem Fall als Haus. Und weil wir natürlich auch ETF-Anbieter sind, gewinnen wir auf all diese Punkte. Also wir haben momentan ungefähr bei 157 Milliarden Euro unter Verwaltung sind wir Ende September dieses Jahres. Wie gesagt, angefangen mit 64 und ich weiß nicht ganz genau, wo wir standen vor anderthalb Jahren. Und vielleicht steht das bei dir drauf. Ich glaube, da war es 120, 123.
2020 waren es 64 Milliarden. Ende 2023 waren es dann so knapp 120. Jetzt ja, waren es also knapp verdreifacht.
Ja, und das über alle Kundengruppen, die wir eigentlich ansprechen, hinaus. Das ist auch gut. Also ein sehr breiter Mix an Produkten, sehr breiter Mix an Kunden. Und ich glaube, das ist für uns ganz, ganz wichtig. Die Diversifizierung, die man hat in seinem Geschäft, das muss so breit wie möglich sein, weil das Risiko ist immer da. Die Börse könnte, es sind so viele externe Faktoren, die eine Rolle spielen können in negativen Sinn, dass man da natürlich so breit aufgestellt ist, dann spielt das immer eine weniger große Rolle.
Als wir vor anderthalb Jahren gesprochen haben, waren natürlich so gewisse Branchentrends noch nicht so ein Thema. Klar, aktive ETFs wusste man, was das ist, aber das war noch nicht das Passwort überall. Über Private Markets haben wir damals sogar auch ein bisschen gesprochen. Da habt ihr auch gerade einen Zukauf getätigt. Ja. Auch das ist jetzt aber relativ schnell zumindest ein großes Thema geworden. Hat dich die Geschwindigkeit überrascht bei den beiden Themen?
Nein. Also die aktive ETFs, die sind gekommen anderthalb, zwei Jahre. Es gab einen großen Anbieter, der mit aus Amerika übergesiedelt ist mit dieses Produkt. Dann kam mehr Nachfrage vom Markt. Und wir auch und haben auch ein paar aktive ETFs auf den Markt gebracht. Die Nachfrage von Investoren ist da und die muss man gerecht werden. Das ist das eine. Und die Private Markets, ja, das ist natürlich auch logisch. Jeder möchte eigentlich daran beteiligen. Das ist immer schwierig gewesen und sollte eben eine bestimmte Investitionssumme haben, wenn man das machen möchte. Ich glaube, es ist ein Viertel Millionen laut deutschen Gesetzen. In anderen Ländern ist es etwas mehr oder etwas weniger. Das ist nicht für jedermann. Und jetzt will man das Produkt ETF 2.0 mehr Retail machen und ja, der Markt spielt darauf ein und die Nachfrage ist auch da. Und ich glaube, das ist auch kein Mode, das ist etwas, was da bestehen bleibt. Die Frage ist natürlich, wie sich das dann entwickelt über die nächste 5 bis 10 Jahre.
Aktive ETFs, ist das für euch ein großes Ding?
Die Nachfrage ist da, den sollen wir gerecht werden. Wir haben aktive Fonds, wir haben ETFs. Das hängt irgendwo dazwischen. Die große Frage ist, macht der Investor es, weil es Ersatz sieht für einen passiven Fonds oder sieht es einen Ersatz für einen aktiven Fonds? Das ist halt die Frage. Und dann ist die Frage, wenn es als das eine sieht, was bringt das Produkt letztendlich dann für ihn auf Dauer?
Ja, und als was siehst du es denn?
Ja, es ist schwierig. Also ich glaube, wenn man als aktiv sieht, dann geht es natürlich teilweise dann um niedrige Kosten im Vergleich mit der aktiven Fonds. Aber hat der aktiv gemanagte Fonds, da spielt natürlich die Performance immer eine große Rolle. Wenn man es natürlich als ETF sieht, ja, dann muss einfach mit dem Markt mitgehen, das wird es nicht tun. Also damit glaube ich, wird es eher wie ein aktiver Fonds gesehen, wie eine passive Fonds.
Du bist Holländer, du arbeitest für einen französischen Konzern, ja. Verantwortest den deutschen Markt. Was hast du denn aus der ganzen kulturellen Mischung so für deinen Führungsstil gelernt?
Dass die Holländer zu direkt sind.
Noch direkter als die Deutschen?
Ja.
Oh, das geht.
Ja, es geht. Dass das noch immer ab und zu mal eine Rolle spielt in meinem Arbeitsleben und dass in anderen Kulturen manche Sachen anders gesagt und erklärt wird, wie vielleicht Deutsche oder Holländer das machen. Wir sind beide sehr direkt, glaube ich, als Nation und darum passt das auch. Aber auch die Franzosen können sehr direkt sein, aber halt auf eine andere Art und Weise. Und die Kultur, es geht schon. Ich habe in England gewohnt, in der Schweiz. Ja, es ist anders. Aber es heißt nicht, dass es schlimm ist. Es ist nur anders. Man muss sich daran gewöhnen. Aber wenn man sich daran gewohnt hat, dann ist es sehr gute Arbeit.
Wir sprechen jetzt hier zum Jahresende 2025. Und auch wenn es draußen, glaube ich, noch relativ milde 13 Grad sind. Wie würdest du denn das Jahr 2025 für Amundi Deutschland in 3 Begriffen zusammenfassen? Jetzt mal so Marktumfeld, Kundennachfrage und Ergebnisentwicklung.
Ja, das war alle drei, war es sehr tolle. Das Wetter war gut und es ist gut geblieben. Nein, wo wir in 24 gesehen haben, dass wir Anfang des Jahres ein bisschen gekämpft haben, lokal mit Mittelabflüsse und erst Ende des Jahres die Mittelzuflüsse hatte, aber einfach Anfang des Jahres sind wir gut gelaufen, eigentlich über Erwartung. Und ich glaube, dass wir noch Ende des Jahres noch ein paar gute Zahlen dazu bekommen, die nächsten 2 Wochen, weil vieles sich auch Ende des Jahres noch abspielt. Also 2025 ist für uns ein sehr gutes Jahr.
Aber von den ganzen Säulen, ETFs, die du erzählt hast, aktive Fonds etc., wird es sicherlich auch welche geben, die jetzt unterm Plan liefen, oder?
Ja klar, das ist immer eine Mischung. Wenn man das richtig kriegt, dass man im Budget, bei uns ist das immer in August des Jahres, wenn die Franzosen in Urlaub sind, arbeite wie lokal hier an unserem Budgetvorschlag, dann wird das, ich glaube, vor ein paar Wochen in Paris dann mal Budget 2026.
Und welche liegen unter den Erwartungen? Welche Wachstumssäulen?
Die aktive Ergebnisse sind weniger gut wie erwartet. Also das heißt, wir haben wenige Mittelzuflüsse ins Third-Party-Bereich, in aktive Fonds. Das ist nicht so verwunderlich, weil man halt viel mehr in passive Fonds hat.
Das habt ihr jetzt auch nicht exklusiv, ja?
Ja, und das ist genau, das ist ein Branchenproblem letztendlich. Also ob Problem, weiß ich nicht mal. Das ist eine Trendwende, in dem wir erleben momentan. Und die passive Fonds, ja, da wird man immer positiv überrascht. Und bei aktiven Fonds ja nicht negativ, aber ja, es sind natürlich auch viele Kunden, die vielleicht mal von links nach rechts switchen und nicht unbedingt Geld aus dem Markt nehmen, aber halt sage ich, nehme dafür eine passive Lösung statt eine aktive Lösung. Das ist der Markt, in dem wir leben. Das wird ja auch morgen nicht anders sein.
Aber trotzdem klagen ja viele Anbieter über den ganzen Margendruck, der damit einhergeht, also bei klassischen Fonds, wie aber auch natürlich bei ETFs. Wie stark spürt ihr das denn im Deutschlandgeschäft? Und gibt es da irgendwo so eine rote Linie, wo du jetzt sagst, so, boah, jetzt wird's ungesund?
Es ist nicht ungesund. Wir haben nur viel mehr passive Lösungen. Also wenn man sich so von 60 in 5 Jahre auf 160 Milliarden wechselt, so prima da, dann kann man auch sagen, dass die Marge natürlich, wenn das viel mehr passiv ist, dann geht die Marge automatisch durchschnittlich nach unten. Aber absolut sind natürlich gestiegen. Also von daher ja, Margendruck ja, aber das hängt natürlich davon ab, ob man gewachsen ist. Wenn man natürlich nicht wächst, der Markt spielt nicht mit und dann hat man noch Margendruck, ja, dann sieht es etwas weniger lustig aus. Aber wenn der Markt positiv ist, und das war ja für uns alle übrigens, ja, wenn man Mittelzuflüsse hat, dann haben wir ja, und wir haben dann einen guten Produktmix, dann ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Dabei muss man auch sagen, dass natürlich die größte Möglichkeit für Asset Management global, aber auch hier sicher hier in Deutschland, wird sein die Altersvorsorge. Wenn alle Leute, die hier heute sparen, mehr investieren würden für die Altersvorsorge, dann würde noch mehr Geld wie heute in Asset Management fließen. Und da wird es für uns natürlich interessant sein, für die Investoren allerdings auch.
Wenn du auf den Produktmix schaust, den du jetzt eben angesprochen hast, wo oder in welchen Segmenten ist denn Amundi Deutschland heute dann besonders profitabel? Und wo gibt es vielleicht auch Wachstum bewusst auf sehr dünner Marge?
Es gibt nicht etwas, wo wir besonders profitabel sind. Das aktive Geschäft ist immerhin profitabel, logisch, da verlieren wir auch nie viel. Das ist gut, das Passive, da gewinnen wir viel. Das ist eine andere Marge, das ist ein anderes Spiel. Wir arbeiten immer mehr zusammen auf die White-Label-ETFs. Wir suchen da die Lösungsanbieter zu sein im ETF-Bereich für unsere Kunden. Wenn sie sagen, möchte mal was anderes machen, möchte White-Label machen oder ihr möchte aktiv ETF machen, aber wir können es selber nicht, könnt ihr uns vielleicht dabei behilflich sein? Da kann man mit Amundi sprechen. Auf der institutionellen Seite sind wir sehr stark gewachsen, auch im aktiven Bereich. Auch im passiven Bereich und natürlich nur immer im Money Market. Also wir haben kleine 30 Milliarden in Deutschland, was wir verwalten, nur in Liquidity Solutions für hauptsächlich, aber nicht nur hauptsächlich Corporate-Kunden.
Aber da bleibt natürlich, wie viele Basispunkte bleibt da hängen?
Bleiben genügend Basispunkte für uns hängen und es ist natürlich auch ein Geschäft, ob wir dann 1 Milliarde mehr oder weniger haben. Die Kosten dementsprechend, die werden damit nicht steigen. Das ist ein ganz anderes Geschäft. Ja.
Mhm. Kommen wir mal, du hast ja gerade das Thema White Label ETFs etc. schon angesprochen. Das ist ja ein Baustein von eurem strategischen Plan 2025 bis 2028 Invest for the Future. Den habt ihr ja jetzt vor kurzem vorgestellt. Wenn du ihn jetzt mal auf 3 Kernaussagen herunterbrechen müsstest, welche wären das?
Die erste, was ich schon ein paar Mal gesagt habe, ist Retirement. Die Welt, hauptsächlich in Europa, aber nicht nur Japan, kann man anschauen, Amerika, Korea, verältert sich. Das heißt, die Leute müssen selbst vorsorgen. Viele Länder wird es schon gemacht, bei uns leider noch nicht in Deutschland. Also es ist ein allgemeines Thema, was von Amundi angesprochen wird, aber für uns in Deutschland geht das besonders. Zweites Thema ist das Wachstumspotenzial in andere Märkte, also Diversifizierung für das, was Amundi steht. Also natürlich sehr stark europäische Player mit französischen Roots, aber auch sehr stark in Asien. Und da sehen wir noch mehr Wachstum in Zukunft. Allerdings auch in Nordeuropa. Und wir aus Deutschland sind natürlich ein ganz wichtiger Teil in dieses Nordeuropa. Und das ist, glaube ich, noch wichtig. Und dann, wie gesagt, diese passive Lösungen. Ja, aktiv bleibt weiter wichtig für uns. Aber das Passive wird weiter wachsen in den nächsten Jahren.
Als ich mir den durchgeschaut habe, das sind ja im Prinzip so 6 Prioritäten. Jetzt das Altersvorsorge hast du ja schon genannt. Die anderen hatte ich jetzt mal so digitale Distribution. Asien, hast du ja auch gerade schon genannt, Technologie, Private Assets, M&A und Co. Was bedeutet das denn für Amundi Deutschland jetzt mal ganz praktisch in den nächsten Jahren? Was ändert denn sich durch Technologie, Private Assets, M&A?
Fangen wir an mit Private Markets. Wir haben Alpha Associates letztes Jahr zu uns genommen. Der Vorteil für uns hier in Deutschland ist, deutschsprachige Firma wird aus Zürich geführt. Ich war letzte Woche noch bei denen. Ich habe interessante Produkte für Tier-2 Pensionskasse und Retail-Produkte. Und ICG haben wir vor 2 Wochen halt bekannt gegeben, dass ich einen Stake in die Firma übernehme von bis zum fast 10%. Und damit werde ich eine ganze Reihe von Retail-Produkten bekommen. Unterschied zwischen die beiden Firmen ist, eine führt mir Dachfonds, das andere hat mir Direktinvestments, damit wir auch in beider Seite die Produkte haben, die die Investoren haben wollen. Die können dann auswählen, was sie für unsere Liebste haben möchte. Zweites angesprochen für die ist Technology. Ganz, ganz wichtig für uns.
Was heißt das? Ein sehr breiter Begriff?
Ja, sehr breiter Begriff. Also A, als Beispiel, wir haben vor viele Jahren Subania übernommen, haben das System geändert auf Alto, also unser System. Und es war ein sehr großer Erfolg. Wir sind dann angefangen, das Produkt zu vermarkten und immer mehr Banken, andere Asset Manager setzen auf unser System. Warum? Europa basiert, Europa ist in Cloud basiert, nichts mit anderen Regionen auf dieser Welt zu tun. Ich glaube, das ist heutzutage immer wichtiger. Und wir nutzen das System selber und es ist ein sehr neues System, damit man auch die neueste Technologie eigentlich hat, was für den Nutzer von Vorteil ist. Und die Tatsache, dass wir es natürlich selbst auch nutzen. Letzte Woche haben wir einen großen Deal unterschrieben in den Niederlanden, für den ich nebenbei auch noch zuständig bin. Dann weiß ich etwas davon und 110 Milliarden Asset Manager, der halt das System in Zukunft nutzen wird. Das ist ein Long-Term-Business. Also den Deal macht man nicht in zwei Monaten, das dauert 2-3 Jahre. Ich fange jetzt an, das alles umzusetzen, damit die hoffentlich Ende nächstes Jahr das System anfangen können zu nutzen. Das ist ein Teil. Dann haben wir verschiedene andere Teile für uns, wahrscheinlich in Deutschland das meist wichtige ist Axigo, ein Unternehmen aus Aachen, was wir gekauft haben Anfang letztes Jahres. Die haben eine Software entwickelt, sind schon seit 20 Jahren plus im deutschen Markt aktiv. Was der Berater nutzen kann, ist ein Beratungsgespräch. Und dieses System setzt die ein, und wir haben damit ein paar gute deutsche Kunden, aber auch den anderen europäischen Ländern, weil sie natürlich in Deutschland sind und Deutsch sprechen, ist natürlich für uns von Vorteil. Wir kennen viele Kunden, sie kennen die teilweise auch, und man kommt auf andere Art und Weise mit dem Kunden in Gespräch. Und dann gibt es immer globalere Lösungen, die für uns interessant sein können.
In ein Ziel sind ja auch über 300 Milliarden Euro Nettozuflüsse jetzt in den strategischen Wachstumsfeldern bis zum Jahr 2028. Brich mal herunter für unsere Zuhörer. Wo soll das Wachstum herkommen? Und welchen Betrag erwartest du jetzt auch konkret aus Deutschland oder aus der Dachregion von den 300 Milliarden?
Es gilt nicht jetzt aufbrechen für die nächsten 3 Jahre, wo es genau herkommt. Das muss man das schauen, wie Jahr pro Jahr an, wo es dann herkommt. Es ist mindestens 300 Milliarden übrigens. Die liegen dieses Jahr schon, glaube ich, liegen über 60 Milliarden ungefähr mit der Zuflüsse bis Ende Q3. Also ja, das ist eine sichere, machbare Summe. Asien ist für uns ganz wichtig, wie gesagt. Europa ist ganz wichtig, das sind unsere Hauptkernmärkte. Und Deutschland ist für uns sicher ein sehr wichtiger Teil. Also Double Digits müssen wir in Deutschland jedes Jahr mindestens bringen. Ja klar, das ist unsere Verantwortung.
Welche Passage von dem Strategieplan war denn intern bei Amundi die meist diskutierte?
Weiß ich nicht.
Nee, haben alle sofort alles so durchgeworfen.
Das, was die meist gut diskutierte, war wahrscheinlich bei der Tatsache, dass wir sehr stark auf Deutschland setzen. Das fanden die vielen Mitarbeiter sehr, sehr gut. Also ich habe das ein paar Tage später in unser ganzes Team in Deutschland präsentiert. Habt ihr von der Gruppe Credit Recall, von der Amundi gehört. Und die Tatsache, dass wir Wachstum in Deutschland sehen und weiterhin sehen, das glaube ich für die Mitarbeiter hier vor Ort auch ganz wichtig, weil man ist in erster Management so gut wie seine Mitarbeiter. Und da habe ich ganz viele gute davon hier. Und die möchte man behalten, möchte man weiter motivieren. Und das ist natürlich ein sehr großer Motivationsfaktor.
Kommen wir nochmal zum Thema Altersvorsorge, was ja auch eine zentrale Säule eures Plans ist. Also die meisten Menschen hier in Deutschland wissen im Grunde, dass sie vorsorgen müssten, handeln aber nicht. Woran liegt das denn? Was denkst du, ist das fehlendes Wissen oder ist das fehlende Motivation?
Teilweise fehlendes Wissen. Motivation weiß ich nicht, Ich glaube, es gibt keine Anreize. Und das ist das Problem. In alle Länder, wo man die Systeme mal anschaut, auch in die Länder, die ich vorhin mal erwähnt habe, wo ich alle gewohnt habe, gab es Anreize, um für seine Altersvorsorge etwas zu tun. Ja, hier gibt es die nicht. Ich habe keine steuerliche Anreize, womit ich irgendwie sagen kann, wie in die UK damals, ja, ich kriege jedes Jahr Summe X oder ich kann jedes Jahr Summe X investieren, ja, ich bekomme nichts, ich muss selbst was tun, aber solange möchte ich gerne was bekommen, bevor wir was tun. Dann kann man was tun, steuerfrei, und dann muss man einfach Sperrkonto machen. Und dann ist es irgendwie, wenn man in Rente geht, ist es sein Geld. Und das Risiko ist dann auch an der Anleger. Damit fördert man auch irgendwie, dass der Anleger sich auseinandersetzen muss mit den finanziellen Märkten. Da muss er was lernen, dass wir hier immer sagen, ja, die finanzielle Bildung, die fehlt. Ja, die fehlt, weil man sich nicht mit dem System auseinandersetzen muss. wenn wir jetzt mal das Umdrehen des Spieß und sagen, man hat bestimmte steuerliche Vorteile, da kann man die Anreize damit schaffen, dass Leute sich auseinandersetzen müssen. Oder in der betriebliche Altersvorsorge, wie das in Frankreich auch so ist, man kommt an eine bestimmte Summe. Und das ist auf das Schiff von DB TC momentan. Und die muss man dann selbst investieren. Das heißt, ich muss selbst Entscheidungen treffen, was kaufe ich dafür. Da gibt es eine Reihe von Produkten, die von meinem Arbeitgeber vielleicht ausgewählt werden. Trotzdem muss ich dann sagen, will ich Hedge, nicht Hedge, will ich Amerika, Europa. Und da sind wir, glaube ich, noch nicht so weit in Deutschland, dass wir das tun können.
Jetzt
liegt jetzt auf den Tisch, in 2, 3 Tagen, was haben wir besprochen? Let's see.
Jetzt hatten wir ja viele dieser Diskussionen, die Aktienrente, das Generationenkapital, BAV-Reform sind ja zumindest schon immer mal wieder Thema. Jetzt wird sich ja Amundi nicht politisch positionieren, gehe ich jetzt mal von aus. Du hast ja gerade schon ein bisschen gesagt, was aus deiner Sicht so ein pragmatischer Rahmen wäre jetzt, um das Altersvorsorgekapital so ein bisschen, damit es auch am Ende bei euch ankommt. Also würdest du sagen, das ist so ein Mix aus BAV, aus Fonddepots, aus Mischmodellen etc., der dafür sorgt, dass am Ende diese 100 Milliarden Nettozuflüsse, die dann jetzt aus Altersvorsorge und Co. auch kommen sollen, für den Strategieplan zustande kommt, oder?
Also Hauptsache, wir machen das einfacher. Wir machen das nicht kompliziert. Also wenn man durchliest...
Sie wäre ja wahnsinnig gut drin.
Genau, aber wenn man durchliest, was Sie letzten Freitag besprochen und beschossen haben, wenn man da die Zeitungsartikel durchliest, wow, dann muss ich mal Otto Normalverbraucher fragen, ob er wirklich verstanden hat, was am Freitag beschlossen worden ist. Und dann müssen wir mal die zweite und die dritte Säule klären. Ich hoffe, dass wir in die dritte Säule wegkommen vom Garantien. Da ist noch keiner mit Call.
Also bist du kein Fan von dem Entscheidung oder von dem Entscheid jetzt?
Von Freitag?
Mhm.
Naja, ich meine, es ist in die erste Säule eine Entscheidung, die Politik getroffen hat. Ich glaube, wenn man die nicht getroffen hätte, wäre das vor der Politik ganz schlimm gewesen. Somit hätte man gar nicht mehr in die zweite oder dritte Säule entscheiden können, hat dann vielleicht wieder mal einen Bruch gehabt. Also von daher ist es gut so, wie es ist. Aber so schnell wie möglich schauen, dass wir in die zweite und die dritte Säule da was unternehmen. Weil die erste Säule kostet nur Geld. Und das ist Steuergeld. Und die Summe wird immer mehr, das wissen wir. Also muss man die Bevölkerung dazu bringen, dass sie selbst mehr mit ihr Spargeld machen, um besser zu investieren. Und diese Quote und diese Verhältnisse, die wir haben in Deutschland, sind sehr stark spar, zu wenig investieren. Und diese Balance sollte man irgendwie ein bisschen besser ausgleichen. Und das wäre nicht so gut für das Land an sich, aber auch für alle Leute, die irgendwie um eine Rente gehen.
Jetzt sind ja viele Leute beteiligt, also die Asset Manager, hast du ja auch gerade schon gesagt, da ist natürlich auch das Thema Finanzbildung, das ist ja auch wahnsinnig gekommen in den letzten Jahren, also nicht nur von euch aus, sondern von vielen anderen in der Branche auch. Politik hatten wir jetzt gerade schon. Was müssen denn Banken und Berater auch anders machen, damit jetzt Altersvorsorge, ich sage jetzt mal, kein Pflichttermin bleibt, sondern auch ein Stück weit eine Lebensentscheidung wird?
Wie gesagt, wenn wir es einfach lassen, das ist eine Sache. Zweitens, ich mache viele Bildungsvideos momentan, die wir auf YouTube platzieren, wo wir in sehr kurze Momentaufnahmen, weil es ist ja eine moderne Welt, wie wir hier in einem Podcast sitzen, die Welt sowieso mit AI sich ändert. Und wir können jetzt mit kleinen Videos, die wir übrigens nicht nur in Deutschland, aber auch in anderen Ländern nutzen können, in verschiedenen Sprachen erklären, in 1,5, 2 Minuten, was ist der ETF, warum sollte man in ETF investieren, welches Risiko sollte man beachten. Und so wird man automatisch diese Finanzbildungslücke etwas kleiner machen, weil die Leute müssen sich wohler fühlen, um ein Risiko einzugehen. Und das ist, was momentan fehlt. Die Leute haben Angst vor das Risiko und Angst vor das Unbekannte. Und dann bleiben sie natürlich bei das, was sie kennen, das ist ein Sparbuch oder etwas mit 100% Absicherung.
Du hast ja auch vorhin schon gesagt, Technologie wird ganz wichtig, auch wenn man sich mal draußen umschaut. Ne, auch gerade bei jüngeren Generationen wird natürlich der Neo-Broker und so immer relevanter, also die digitale Anlage. Aber wenn ich das auch raushöre, trotzdem sagst du ja auch, ein Stück weit Vertrauen entsteht jetzt nicht nur durch Technologie. Wie orchestrierst du denn als Chef von Amundi Deutschland dieses Spannungsfeld zwischen, ich sag mal, Robo-Apps, Plattform auf der einen Seite und dem ganzen Berater, Filiale, Maklerwelt auf der anderen Seite?
Ja, das ist natürlich ein Switch, die wir erleben. Ja, die Anzahl Filialen bei Banken wird reduziert. Menschen gehen selber auch viel weniger in eine Bankfiliale. Also ich selbst war schon seit über 10 Jahren nicht mehr in einer Bankfiliale. Obwohl ich in verschiedenen Ländern gewohnt habe, Konto eröffnet habe, man muss das nicht mehr machen. Also die Welt ändert sich und damit müssen wir auch anders kommunizieren. Also früher haben wir riesen Factsheets ausgedruckt und auf Veranstaltungen Papier hinterlegt. Und heute, wie gerade gesagt, geht das viel mehr über soziale Medien. Wir sind auch viel stärker vertreten. Wir haben gerade einen deutschen Instagram-Account geöffnet. Wir haben LinkedIn-Posts, die wir machen. Da sind verschiedene neue Kommunikationsarten gekommen und nicht mehr das altmodische, wo wir noch viel Papier ausgedruckt haben, was viel wahrscheinlich der Anleger ganz wenig gelesen hat, ja. Also die Welt ändert sich und die Leute informieren sich auch anders. Wir haben viele Influencer im Markt, die Meinungen haben, die Meinungen äußern. Es geht alles viel, viel schneller durch diese digitale Welt und wir müssen da mit. Und in der finanziellen Welt sind wir da normalerweise ziemlich langsam. Aber Neobroker, die sorgen schon dafür, dass alle wach bleiben, weil die sind meistens sehr schnell in das eine, haben meistens noch nicht den Kunden, die kommen dann später dazu. Und da muss man schnell mitwachsen. Und da sind wir auch bei Mundi Deutschland, versuchen wir da so schnell wie möglich umzudenken, um da mitspielen zu können auf alle Ebenen. Aber man muss natürlich auch noch klassisch das Filialgeschäft kontrollieren, weil das gibt es auch noch. Und wir haben also digitale Umfragen gemacht. Viele Menschen haben ein Digitalkonto in Deutschland, also 3/4 der deutschen Kunden. Die haben ungefähr ein Drittel hört noch für einen Influencer zu. Ungefähr 60% will Nutzer Finanzberater, nicht 50% Nutzer Finanzberater, trotzdem irgendwie ein Zusatz. 60% hat irgendwie nicht das Gefühl, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat, aber hat keinen langfristigen Finanzplan. Und da ist letztendlich die Bildungslücke sehr groß. Wofür spart man letztendlich? Ist es eine Altersvorsorge? Ist es ein neues Auto in 10 Jahren oder ist es einfach eine Reserve? Und wie muss ich dann am besten investieren? Ich glaube, dafür braucht man Zeit. Das kann man nicht von heute auf morgen alle Deutsche beibringen. Kann man an die Schule anfangen. Nur wenn man heute in die Schule anfängt oder mit der Frühstartrente, das ist nett. Aber da kommen nur 3 Generationen dazwischen, die in Rente gehen. Die haben auch so wenig in die erste Säule. Also das ist irgendwie eine Kombination von vielen Faktoren, die eine Rolle spielen werden.
In meiner Rolle, ich bin ja Chefredakteur von Das Investment und damit viel in der B2B-Welt unterwegs, dann wirkt es auf mich manchmal so, als wäre Amundi jetzt sehr präsent oder zunehmend präsenter im ganzen Retail-Marketing. Spielt das Insti-Geschäft für euch jetzt in der Wahrnehmung eine kleinere Rolle oder ist da jetzt mein Bild verzerrt? Oder?
Ja, das ist verzerrt, sorry.
Alles gut.
Nee, also Spaß beiseite. Denn die Hälfte unserer Assets sind institutionelle Assets. Die andere Hälfte sind Assets von Retail-Kunden, entweder über eine Online-Bank oder über eine traditionelle Bank, auf verschiedene Art und Weise unsere Produkte gekauft, IFAs und so weiter. Die andere Hälfte, wie gesagt, sind institutionelle Kunden, sind Corporate-Kunden, die dann auch andere Art Produkte verkaufen. Wie ich vorhin erzählt habe, die Corporate-Kunden, die haben noch viele Liquidity-Lösungen, kaufen auch passiv, aber eher aktiv. Das ist sehr vieles Mandatgeschäft, weil die Produkte, die wir haben, vielmehr dann für das quasi Retail-Geschäft genutzt werden. Aber das Verhältnis in Deutschland ist ungefähr 50-50.
Okay.
Global ist das Verhältnis in die Assets ein Drittel ungefähr Retail und 2/3 ungefähr Insti.
Also seid ihr dann in Deutschland schon ein bisschen weiter als der Rest? Was jetzt, wenn man das Ziel ansieht, dass man es balanced?
Ja, Retail-Investoren, sage ich auch global, werden weiterhin wachsen auf Dauer.
Ihr seid ja der zweitgrößte ETF-Anbieter in Europa und wollt bis 2028, habe ich da gelesen, rund 100 neue ETFs lancieren. Wo siehst du denn die größten weißen Flecken? Also ich meine, 100 ist eine Menge ETFs. Sind das jetzt, ist das das Thema Beta? Ist das irgendwie Themen-ETFs, Fixed Income, Aktiv? Wo liegt das so?
Ja, kann alles sein, aber hauptsächlich Themen. Also die Themen müssen gespielt werden. Das finde ich auch immer. Sicher im Retail-Bereich, wenn man mit dem Kunden was erklären will, man hat ein Thema, man sagt, künstliche Intelligenz ist ein Thema, da kann jeder sich was dabei vorstellen. Wenn ich sage, man muss X% in Amerika investieren, das sagt für die wenigsten Leute etwas aus. Also Themen-ETFs sehr sicher. Sonst haben wir schon eine sehr breite Palette natürlich, aber da kommen immer neue Ideen dazu. Die Welt ist ständig in Bewegung und wie wir hier sitzen, nutzen wir soziale Medien, nutzen wir unsere Tools, die wir hier haben. Das wird in 5 Jahren wieder anders sein.
Und wann oder wie achtet man darauf, dass da jetzt Vielfalt nicht in Beliebigkeit umschlägt?
Ja, das ist immer ein Risiko. Aber das ist natürlich für uns, weiß man vorher auch nicht, ja. Auf etwas, ein ESG zum Beispiel, hat man oft gesagt, das ist ein Trend, der kommt und nicht geht und der geht nicht. Das ist für uns auch immer ein sehr wichtiges Thema. Und manche Leute haben damals gedacht, der geht irgendwann und der wird nicht gehen. Ja, da hat sich natürlich geändert, die Nachfrage, durch das, was geopolitisch passiert ist die letzten Jahre. Aber das Thema an sich ist noch ein wichtiges Thema und wir spielen das Thema noch immer, weil institutionelle Investoren, etwas mehr heute über Retail-Investoren, das steht das Thema hoch auf der Agenda.
Wenn ich mal Interviews von dir der letzten Jahre durchgucke, hast du immer betont, dass aktives Management auch dauerhaft seinen Platz hat. Haben die letzten Jahre jetzt deine Sicht eher bestätigt oder eher herausgefordert?
Ja, beides. Also es hat es bestätigt, weil wir haben immer noch ganz viel aktives Geschäft. Also weit über 60% ist aktiv global gesehen. Aber klar, der aktive, der passive wächst so schnell, dass ein Teil aktiv kleiner wird. Ja, aber die sind noch immer global gesehen mit über 60% sehr, sehr gut vertreten. Das wird sich auch nicht so schnell ändern. Aber passiv wächst und das wird auch weiterhin so kommen. Ja.
Also wird aktiv noch genauso eine wichtige Rolle sein in 5 bis 10 Jahren bei Amundi?
Ich glaube, wenn man bestimmte Nische spielt, ja. wenn man das Private Market anschaut, ja. Es gibt nur immer Kunden, die sagen, in bestimmte Marktphase bin ich mit der aktiven Fonds viel besser bedient wie mit der passiven Fonds. Die Kunden gibt es und wird es auch weiterhin nutzen. Wenn man schaut in Neugeschäft und wenn man redet über zum Beispiel die private Altersversorgung in Deutschland und man muss in Masse in Deutschland erklären, warum sie 100 Euro monatlich sparen müssen für ihre Altersvorsorge, das wird man da wahrscheinlich eher mit einem passiven Fonds machen, auch wenn man diese Kostendeckel haben wird in Deutschland. Und dann wird das eher passiv sein wie aktiv, ja.
Jetzt habt ihr auch letztens angekündigt, dass ihr mit Lykon euer erstes White-Label-Projekt startet, also ein KI-gestützter, aktiv gemanagter ETF wird das sein. Was ist denn daran strategisch spannender? Ist das jetzt, sage ich mal, die Plattformmarge, die ihr da mitnehmt, oder ist das auch so ein Lerneffekt aus solchen Kooperationen? Ist jetzt auch das erste Mal für euch, oder?
Ja, wir haben noch ein zweites mit Finanzenet. Ich glaube, es ist teilweise ein etwas, die Nachfrage ist da. Wie haben wir den Plattform? Und diese andere Art und Weise, um uns bekannter zu machen mit die Services, die wir im ETF-Bereich bieten an den Kunden. Und das kann man mit verschiedenen Player machen. Wir sind einen dieser großen Player, die eine Plattform haben, die das entwickeln können und das für einen guten Preis im Markt setzen können.
Was kaufe ich denn da bei euch ein, wenn ich jetzt euren White Label kaufe? Kaufe ich da Infrastruktur? Kaufe ich da Know-how? Kaufe ich Vertrauen?
Vertrauen kauft man immer bei Amundien. Und Vertrauen muss verdient werden. Neben Verkauf, man kauft eine Infrastruktur und die Erfahrung, die wir damit haben, die wir selbst nutzen, die wir dann für andere Player auch umsetzen können. Das ist genau das Gleiche, was wir vorhin erklärt haben, mit Technology und so weiter. Und man macht es mit der europäischen Player. Ich glaube, das muss man vielleicht heutzutage nochmal betonen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Und wer ist da die Hauptzielgruppe? Sind das jetzt Boutiquen, die das, denen das zu komplex ist alles? Sind das jetzt irgendwie andere Vermögensverwalter? Sind das irgendwie Banken oder gar Versicherer? Also wer, auf wen zielt ihr da primär?
Primär auf die erste Teil, die Asset Manager, die ist das kleine Unternehmen, die da Hilfe brauchen, was machen wollen für ihre Kundschaft. Man sieht in der Allgemeinheit, dass auch die größere Banken Richtung DPM-Lösungen tendieren, auch die Online-Banken macht das. Also von daher, da kann man schauen, wie können wir irgendwie den Kunden dort behilflich sein, mit entweder Auswahl von Fonds, mit der ganzen Struktur, mit der Technologie, mit der Exigo. Also es ist eine Vielfalt von Möglichkeiten, die wir da anbieten. Und der Job eines Kontaktmanns bei Mundi wird sein, um das alles irgendwie zusammenzufassen. Was letztendlich ist die Problematik eines Kunden, von uns B2B gesehen, wie können wir dabei behilflich sein und die richtigen Damen und Herren, die bei Mundi tätig sind, mit den Kunden in Verbindung zu setzen. Und das ist auch, was wir aus Frankfurter Büro und Münchner Büro machen.
Wenn wir jetzt 3 Jahre nach vorne springen, wie groß soll denn das White-Label-Geschäft in Deutschland Business sein, damit du jetzt sagst, boah, das hat sich gelohnt?
White-Label spezifisch ist schwierig. Ich rede viel lieber über unsere gesamte AWMs. Wenn wir jetzt heute bei 160 sind, sollte wir bei 250 Milliarden sein in 3 Jahren.
Jetzt hast du ja schon eben auch gesagt, dass ihr einige Zukäufe hattet, also auch jetzt gerade im Private-Markets-Bereich etc. Amundi ist ja die vergangenen Jahre stark über organisches Wachstum gewachsen, aber auch über Übernahmen, also Luxor, Alpha Associates, ICG, hast du ja gerade schon gesagt. Wie sieht denn jetzt so dein persönlicher, ich sage jetzt mal, Deal-Radar für die nächsten 3 Jahre aus? Sind das jetzt eher kleine Zukäufe geplant? Wartet ihr auf den großen Wurf?
Erstmal ist es nicht an mich, aber da gibt es andere Leute in Paris, die das entscheiden.
Auch in Deutschland Opportunitäten, oder?
Wir schauen in Deutschland immer Opportunitäten an. Die spielen wir dann weiter an unser Strategieteam in Paris und oder die kommen auf uns zu und sagen, wir haben was angeschaut, was hält ihr davon? Das ist ein Austausch. Wenn etwas vorbeikommt, was passt, werden wir das anschauen. Das muss zu Amundi passen. Das haben wir in der Vergangenheit immer sehr stark gespielt und das hat dann immer auch zu Erfolg geführt. Ja, Lixor ist ein Beispiel, Beine ist ein Beispiel, Sabadell ist ein Beispiel. Der andere Name gerade auch noch erwähnt, ein anderer Bereich. Also ich glaube, das ist, was Amundi an die eine Seite auch größer gemacht hat, aber das organische Wachstum an die andere Seite hat uns auch natürlich geholfen, um da zu sein, wo wir heute sind.
In eurem Plan steht ja auch drin, dass ihr mit Technologie umsetzen bis 2028 verdoppeln wollt. Ihr habt ja auch ein eigenes Tech-Standbein. Kann man ja auch so sagen, da irgendwo habe ich gelesen, dass ihr auch 50 KI-Anwendungen ausrollen wollt. Was sind denn jetzt schon Beispiele, die dir zeigen, wie KI euren Alltag konkret verändert?
Also wie gerade gesagt, das sind die Videos, die wir machen, YouTube, die werden hier gemacht in unser Studio in München. Da haben wir ein Studio entrichtet, eigentlich aus Corona-Zeit heraus. Da haben wir, weil Deutschland natürlich ein Markt ist, die nicht in Frankreich ist, man in Paris, und da hat man viele Kunden gesehen. In Deutschland muss man mindestens so 10, 12 Städte fahren. Damit machen wir viele Kunden, die momentan Filialgeschäft haben. Wir gehen nicht mehr so oft hin wie früher. Da spart dann die eine Seite Kosten, die andere Seite machen wir das einfach unser Studio aus. Das kostet natürlich auch wieder was, ist nicht so billig, wie man das denkt. Aber wir brauchen ein gutes Studio, gute Voraussetzungen, die haben wir. Da können wir Kundenveranstaltungen mitmachen auf eine digitale Art und Weise, wir können Videos aufzeichnen auf Deutsch und das dann irgendwie mit KI übersetzen auf andere Sprachen. Man kann Text heutzutage in Legal Compliance viel besser miteinander korrigieren, die wir nutzen für Verträge. Also KI wird schon sehr stark eingesetzt. Unser Ziel ist es jetzt in den nächsten 12 Monaten, das, was wir lokal schon machen, so zu notieren, dass wir die Benefits davon auch besser aufstreichen können. Also was können wir mit KI besser oder anders, wie vorhin. So haben wir mit, also Portfolio Management nutzt es schon. Wir haben teilweise einen Portfolio Manager bei uns, die hat was entwickelt, was jetzt gerade in Paris vorgestellt wird, was wir vielleicht global nutzen können. Wie kann man KI nutzen, um Reporting, diese Quarterly Updates für institutionelle Kunden, besser zu gestalten? Das Reporting, was der Fondsmanager machen muss, was letztendlich für einen Fondsmanager nicht den Job ist, den er am liebsten machen möchte, aber er muss ihn tun. Wenn man KI dafür einsetzen kann, dann hat man 100% sicher richtiges Data und man kann es so oft spielen, wie man will. Und da kommen schon interessante Efficiency-Resultate bei raus.
Wenn wir nochmal auf die Erlösströme schauen bei euch, die ihr da anpeilt, das ist ja doch eine Menge Geld, die ihr da einsammeln wollt. Wie wird sich denn da euer Vertriebsmix ändern in den kommenden Jahren? Wenn ich dir jetzt mal so 5 Zielgruppen nenne, dann kannst du mal sagen, wer gewinnt, wer verliert da im Neugeschäft. Wenn ich jetzt mal anfange, Banken, und es können ja nicht nur alle gewinnen, sehr wahrscheinlich.
Nein, eine Banke wird schon gewinnen. Die Frage ist, wer vor alle Banken gewinnen wird. Aber Banke wird weiterhin gewinnen. Ob das jetzt online, digital, muss man alles zusammenpacken, wird die Banke gewinnen, ja.
Versicherer?
Abhängig, was bei der Besprechung für die Altersversorgung in Deutschland rauskommt, würde ich eher verlieren, glaube ich.
Plattform?
Würde gewinnen.
Pools?
Abhängig von Struktur von Pools. Also welche Art Kunde haben sie noch darunter, wer ist noch aktiv und so weiter. Man sieht dort natürlich, dass das Durchschnittsalter im Pools steigt. Und dann ist auch die Frage, wer kommt da und übernimmt das? Aber ich glaube, die haben immer eine Daseinsberechtigung.
Vermögensverwalter?
Würde gewinnen. Leute brauchen Hilfe.
Christian, mal auf der Zielgeraden, wenn du dein 2021er Ich nochmal anrufen könntest, was dann gerade so den Job bei dir übernommen hat, mitten in der Pandemie war, dann die Leute, denen du einen Brief geschrieben hast, wie du am Anfang gesagt hast, jetzt das erste Mal getroffen hast. Welche eine Sache würdest du ihm heute ersparen?
Was ich gestern mit jemandem besprochen habe, ist, was das Schlimmste meines Lebens war, glaube ich, bis jetzt war die Corona-Zeit. Im Nachhinein. Das würde ich jedem besparen wollen. Die Tatsache, dass wir uns nicht frei bewegen konnten, das war schon schlimm. Im Nachhinein. Damals habe ich es nicht so schlimm erfahren. Ich konnte viel machen. Ich war gerade noch hier angekommen. Ich habe in Paris noch gearbeitet. Jede Woche hin und zurückgeflogen. Das ging alles. Aber im Nachhinein habe ich überlegt, war das eigentlich, ja, das sollte man eigentlich die Leute besparen.
Woran sollen denn deine Mitarbeiter im Jahr 2028, wenn der Plan gegriffen hat und du dann 8 Jahre Deutschlandchef bist, so merken, hey, mit dem Palace-Deal, da hat sich etwas verändert?
Ich hoffe, dass alle Mitarbeiter von diesem Erfolg, den wir bis jetzt haben, mit profitiert haben und auch weiter mit profitieren können, ihre eigene persönliche Entwicklung für das, was jeder Einzelne machen möchte, entweder in Amundi Deutschland und oder auch natürlich in einer globalen Gruppe, wie wir aus Amundi sind. Es gibt nicht nur Möglichkeiten hier, es gibt Möglichkeiten irgendwo anders. Ich bin auch nicht immer in Deutschland gewesen, in verschiedenen Ländern gearbeitet, hat einfach das Leben interessanter gemacht und ich hoffe, der das möchte, dass wir das Amundi auch die Möglichkeit bieten können.
Und die Abschlussfrage, die ich all meinen Gästen stelle, wenn du eine Sache in der Finanzbranche morgen so per Fingerschnipp ändern könntest, welche wäre das und warum?
Wir müssen das Ganze einfacher machen. Die Sache ist eigentlich nicht so komplex, wie wir teilweise darüber sprechen, aber wir müssen einfach in eine andere Sprache darüber reden, damit Leute es besser verstehen können. Und es ist ganz einfach, das, was wir tun, sehr komplex zu machen. Und es gibt Leute, ich gehöre wahrscheinlich nicht dazu, aber kreative Leute, die das Gleiche einfacher machen können. Und wenn wir die Leute mehr Raum geben, um es einfacher zu gestalten, ich glaube, dann werden wir auch zum Beispiel das Altersversorgerproblematik in die zweite und in die dritte Säule in Deutschland besser lösen können, weil so komplex ist es eigentlich nicht. Wir machen es teilweise sehr komplex und wir sollen es einfach machen.
Da kann die Branche aber mit gutem Beispiel vorangehen eigentlich, oder?
Genau. Brauchen wir alle Hilfe von der Presse, der Branche, alle.
Vielen Dank für den Austausch, Christian. Es hat Spaß gemacht und gibt ein bisschen mehr Bild jetzt auch, was ihr da eigentlich vorhabt, was so hinter den ganzen Zahlen und Ankündigungen steckt. Und wir behalten das mal weiter im Auge.
Ja, vielen Dank.
Hat Ihnen das heutige Gespräch gefallen? Dann lassen Sie uns doch ein Like da, auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch sonst Sie Podcasts hören. Und vergessen Sie nicht, den Abonnieren-Button zu drücken. So entgeht Ihnen keine unserer zukünftigen Episoden voller Einblicke und Geschichten aus der Welt der Fonds. Bis dahin bleiben Sie gespannt und verbunden.